ist ein Mythos insofern, als dass es eine relativ runde Erzählweise ist. Es gab natürlich Debatten über Organisation, es gab auch Debatten über mangelnden Arbeiterzulauf in der Studentenbewegung. 68 hat auch Dutschke gesagt, ja, wir wollen ja eigentlich mit den Arbeitern, aber die halt nicht mit uns. So. Auf der anderen Seite war diese anti-autoritäre Phase eben auch sehr kurz. Also man stellt sich 68 immer als große Bewegung vor, aber auf der anderen Seite, das ist halt 68 der Höhepunkt und dann reden wir schon von Zerfallsprodukten und so weiter. Der SDS war wahrscheinlich selbst wesentlich diverser, als man sich das vorstellt. Also da gab es natürlich nicht nur die anti-autoritäre Strömung und bei den K-Gruppen, das fängt auch relativ divers an. Also die entstehen überwiegend nicht direkt aus dem SDS. Auf der einen Seite gibt es 65 bis 67 sowieso schon erste maoistische Parteien, die relativ kurzlebig sind. Und auf der anderen Seite entstehen die K-Gruppen aus sehr vereinzelten Zirkeln und Basisgruppen und so weiter, die teilweise Zerfallsprodukte des SDS sind, aber auch teilweise schon mit dem SDS quasi koexistiert haben. Das heißt, diese Temporalität vom SDS in die K-Gruppen ist regional verschieden und ist auch sehr viel diverser, als man sich das vorstellt.
Du hast jetzt schon ja so ein bisschen die Entstehungsbedingungen der K-Gruppen angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer reingehen. Du meinst jetzt, die K-Gruppen sind in ihrer Anfangszeit relativ divers gewesen, wenn man vielleicht da trotzdem einen groben Überblick geben kann. Was sind es denn für Leute gewesen? Was für Debatten haben die geführt, um dann eben zu sagen, okay, wir wollen jetzt diese K-Gruppen gründen, was ja auch keine Selbstbezeichnung ist am Anfang, soweit ich das sehe.
Das ist richtig. Das ist natürlich erstmal ein Begriff, der auch so ein bisschen verpönt. Es geht eben, also manchmal wird das dargestellt, als stände das nur für kommunistische Gruppen, aber wenn man sich die ganze Serie der Ks mal anguckt, also die KPDML, KPDMLZB, KPDMLZK, Revolutionärer Weg, KBW, KB, KBML, KABD und so weiter, dann ist der Begriff der K-Gruppen natürlich auch eine humorvolle Anspielung auf das Sektierertum. Was waren das für Leute? Wie gesagt, das ist bei unterschiedlichen Gruppen durchaus unterschiedlich. Und da gibt es oft, dadurch, dass der ideologische Anspruch sehr arbeiterzentrisch war, gibt es dann jetzt und sich die K-Gruppen auch oft dargestellt haben, als Arbeiterreiche, als sie wahrscheinlich waren, gibt es jetzt in den Nacherzählungen so den Umkehrschluss, dass es quasi gar keine Arbeiter gab oder nur sehr wenige. Das ist aber nur bei wenigen Gruppen wirklich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, wenn wir von der KPD-AO, die dann später KPD wird, die relativ direkt aus einem SDS-Zusammenhang entsteht, ausgeht, dann muss man schon sagen, dass es überwiegend Studenten, Intellektuelle und so weiter waren. Beim KBW ist das sicherlich auch der Fall. Bei der KPDML ist es weniger klar. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die schon parallel mit der Studentenbewegung sind. Das war also schon 68.
Ja, wir können uns ja weiter da einfach so vorantasten, um so ein Bild dieser verschiedenen Gruppen zu zeichnen. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass es sozusagen so unterschiedlich war, ob jetzt ein Arbeiteranteil dabei gewesen ist oder nicht, aber das scheint ja sozusagen ein Selbstverständnis gewesen zu sein. Vielleicht können wir uns daran weiterhangeln, was eigentlich das Selbstverständnis der K-Gruppen ausgemacht hat, auch in Bezug eben auf die Arbeiterfrage zum Beispiel.
Naja gut, das wird die K-Gruppen von Anfang an vereint, ist eben ein Commitment zum Marxismus-Leninismus erstmal maoistischer Prägung, obwohl das auch, man sagt immer selbstverständlich Maoismus. Bei den frühen K-Gruppen kam das oft über Albanien, also zum Beispiel die 1965 entstandene MLPD und die Freie Sozialistische Partei ML, die dann später personell der KPDML zuläuft. Die hatten von Anfang an Verbindungen nach Albanien, nicht nach China. Und da ging es eben darum, auf der einen Seite eine marxistisch-leninistische Kaderpartei zu werden, aber eben in klarer Abgrenzung zuerst Untergrund-KPD und dann der DKP. Und insofern war natürlich der Anspruch immer, Partei des revolutionären Proletariats zu werden. und damit quasi dann das Erbe der Weimarer Kaffee-Idee anzutreten, die eben in Ostdeutschland und durch die SED-führigen DKP in Westdeutschland quasi verraten wurde, in den Worten der Karl Grüttland.
Da du jetzt ansprichst, dass ein vielleicht gemeinsamer Punkt oft gewesen ist, dass das Erbe der Weimarer Republik KPD angetreten werden sollte, dann ist es ja interessant, in dem Zusammenhang sich genau anzuschauen, wie diese Gruppen sich auf die historische Arbeiterbewegung dann bezogen hat. Weil offensichtlich gibt es da ja einen starken Rückbezug. Was für Bedürfnisse, was für Ideen standen denn da dahinter?
Naja, auf der einen Seite, und da kommt natürlich auch dieser Mythos von der Organisationsdebatte letztendlich her, auf der einen Seite ist natürlich der Rückgriff auf die Spätzwanziger KPD, der auch, das muss man auch sagen, unterschiedlich ausgeprägt war in verschiedenen Gruppierungen, war ein Rückgriff auf eine Zeit, in der die deutsche Arbeiterbewegung als besonders organisiert empfunden wurde. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich über psychologische Bedürfnisse spekulieren will, aber auf der anderen Seite ist das natürlich das Ende der Weimarer KPD, ist der Nationalsozialismus. Und nach dem Nationalsozialismus 1945 gibt es dann eben nur diese zwei Optionen, entweder die ostdeutsche oder die westdeutsche KPD, die dann natürlich 1956 verboten wird, aber natürlich 1956 auch schon immens an Bedeutung für die Linke verloren hat.
Vielleicht können wir uns noch einen Punkt anschauen, den du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, nämlich die Charakterisierung der K-Gruppen als maoistisch. Offensichtlich gibt es ja bei einigen K-Gruppen einen Bezug auf die chinesische Kulturrevolution, auf Mao. Und auf der anderen Seite erfordert ja genau das eigentlich auch eine Übersetzungsleistung, nämlich dass man das, was da in China passiert ist, irgendwie auf die Verhältnisse in der BRD dann beziehen wollte. Auf welche Art und Weise hat man denn das gemacht? Wie ist denn da Kulturrevolution und Maoismus rezipiert worden?
Naja gut, es gibt natürlich schon vor den K-Gruppen in der Studentenbewegung in der Rezeption von Mao, die ja auch verschiedene Leute haben darüber geschrieben, wo Mao teilweise als antiautoritär und antibürokratisch galt. Und da kann man wohl schon sagen, dass es relativ kreative Aneignung einzelner Aspekte und teilweise auch nur Symbole und Phrasen und so weiter gab. Und das geht eben über Westdeutschland hinaus. Das ist nach der Kulturrevolution auch wegen dem Gefühl im globalen Süden, dass die Sowjetunion quasi schon mit der friedlichen Koexistenz und dem Verhalten während der kubanischen Krise, der Kuba-Krise quasi die antikolonialen Kämpfe verraten hat. Und da, also ich glaube, die Frage, wie die chinesischen Zusammenhänge in die Bundesrepublik übersetzt werden, ist wahrscheinlich weniger wichtig, als wo der Maoismus quasi dann teilweise herkommt. Und in den 60er Jahren gab es eben schon zum Beispiel unter den iranischen Studenten und deren internationale Organisation, der Confederation of Iranian Students, die seit Mitte der 60er in Frankfurt ihr Hauptquartier hatte. Da gab es eben schon starke Hinwendungen zum Maoismus. Und ich denke, dass dieser, und das ist jetzt in Anführungszeichen, dieser Drittweltbezug wahrscheinlich schwerer wiegt als eine konkrete Vorstellung, wie man denn in Westdeutschland Kulturrevolution machen kann.
Die Bezugnahme auf China, die impliziert ja ein bisschen was du auch eben schon angesprochen hast, weil ja zwischen China und der Sowjetunion es eine Entzweiung gegeben hatte. Da schließt sich für mich die Frage an, wie haben denn die K-Gruppen zur Sowjetunion gestanden und auch zur DDR, die ja gleich nebenan war?
Ja, also in den frühen 60ern gibt es dieses Ausfallen der Sowjetunion und China. Und ich hatte ja eben auch schon Albanien angesprochen. Die Position Albaniens in der internationalen kommunistischen Bewegung war da teilweise ausschlaggebend. Das hat eine längere Vorgeschichte. Aber das heißt, als die K-Gruppen dann entstanden sind, sind sie von Anfang an in Abgrenzung zur Sowjetunion entstanden, weil eben da die Lage schon klar war. Also entweder China oder Sowjetunion.
Das vielleicht auch so als ja, Art linksradikale Option dann ja, in Westdeutschland sich auch abzugrenzen gegenüber der Sowjetunion, die man dann schon nicht mehr so interessant fand, um so eine linksradikale Position vielleicht beziehen zu können.
Ja, und es gab natürlich auch unter den Westdeutschen, also in der westdeutschen Studentenbewegung, aber eben auch unter den Maoisten dann in den 70ern durchaus Leute, die eben auch aus Ostdeutschland kamen und für die das natürlich dann von daher schon keine emanzipatorische Option war. Ne?
Damit kommen wir auch schon so ein bisschen ja, zu sprechen darauf, wie die K-Gruppen ja, positioniert waren innerhalb der ja, größeren linken Bewegung in Westdeutschland. Ungefähr zeitgleich oder vielleicht so ein bisschen versetzt entstehen ja dann auch in Westdeutschland die sogenannten neuen sozialen Bewegungen. Also Bewegungen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wie Ökologie, wie Feminismus, Antimilitarismus, solche Dinge. Gruppen, die sich auch ja, sozusagen neu formieren, auch so ein bisschen vielleicht jenseits der Arbeiterbewegung, der traditionellen. Welche Beziehung hatten denn dann die K-Gruppen eben genau zu diesen neuen sozialen Bewegungen?
Naja gut, Bewegung war erstmal für die K-Gruppen und wie schon mit jeder anderen Frage muss ich dann auch immer wieder darauf hinweisen, dass es da auch deutliche Unterschiede gab. Aber Bewegung war erstmal gut. Das heißt, man hat versucht, in diese Bewegung reinzuwirken. Das hat dann auch Leute mit anderem politischen Hintergrund genervt, obwohl diese Bewertung der K-Gruppen als eben nur engstirnig, dogmatisch und nur Parteidisziplin und so weiter, das muss eben auch kompliziert werden. Und ich denke, das kann man verkomplizieren, wenn man sich anguckt, wie eben die K-Gruppen auf einer globaleren Ebene funktioniert haben. Also auf der einen Seite, ich überspitze das mal ein bisschen, aber wenn man jetzt bei einer Anti-AKW-Demo oder so von einem K-Gruppenkader gesagt bekommt, dass die langen Haare eben kleinbürgerlich und konterrevolutionär sind, das klingt natürlich erstmal bekloppt. So. Auf der anderen Seite, auf ganz anderen Ebenen, zum Beispiel im Austausch mit anderen Maoisten, wenn man in Tirana in Albanien gelebt hat, um zusammen bei der internationalen Radiostation mitzuarbeiten. Oder wenn man von chinesischen Diplomaten die Drei-Welten-Theorie erklärt bekommen hat. Oder eben beim KBW, der ja 1980 die einzige linke Organisation war, die in Simbabwe zur Unabhängigkeitsfeier eingeladen wurde. In diesen Beziehungen sehen die Unterhaltungen oft ganz anders aus. Ne? Aber jetzt bin ich von den neuen sozialen Bewegungen abgekommen. Also da ging es erstmal darum, in jeglicher Bewegung ging es erstmal darum, mitzuarbeiten. Manchmal wird das zynisch beschrieben, als einfach nur Kontrolle zu übernehmen. Das gab es durchaus auch. Und je stärker die neuen sozialen Bewegungen letztendlich geworden sind, desto mehr hat die Bedeutung der K-Gruppen dann auch letztendlich abgenommen, obwohl ich glaube, dass man das auch wieder in einen globaleren Kontext setzen muss.
Ich finde es interessant, noch einen Punkt sich nochmal genauer anzuschauen, den du so ein bisschen angesprochen hast, nämlich mit diesem Spruch, lange Haare sind kleinbürgerlich und konterrevolutionär. Das klingt so ein bisschen auch so, als ob da das allgemeine Urteil über die K-Gruppen eine Bestätigung findet, nämlich dass es eine sehr rigide Moral gab, auch eine sozusagen starke Kontrolle innerhalb des Gruppengefüges. Da wäre ja interessant, weil trotzdem diese K-Gruppen ja relativ, also sie sind nicht unbedingt klein gewesen, das waren schon Mitglieder starke Gruppierung. Was hat sie denn jenseits von so einer rigiden Moral vielleicht interessant gemacht für Leute, die sich organisieren wollten oder ja ein Interesse hatten an Kommunismus oder linker Bewegung?
Nun muss man unterscheiden zwischen was in den Zeitungen steht und was von der sogenannten Parteileitung dann als ideologisch vorgegeben wird und der Realität. Zum Beispiel auf der einen Seite bei der KPDML, die als ganz besonders dogmatisch gilt oder galt, da kann man auf der einen Seite sehen, da wird immer über die langen Haare der den Nicht-Maoisten gelästert und auch in der Zeitung und so weiter. Aber trotzdem wird sich dann in den Reiseberichten lange darüber unterhalten, dass eben, als man in Tirana in Albanien am Flughafen angekommen ist, einem erstmal die Haare abgeschnitten wurden. Also das gibt schon durchaus, und beim KBW sowieso gibt es auch viele Fotos. Also lange Haare waren da schon durchaus präsent. Von daher, glaube ich, muss man das ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, das leitet auch ganz nett über zu einer Diskussion über die Art und Weise, wie diese Kontrollmechanismen dann letztendlich wahrscheinlich auch nicht funktioniert haben. Weil das ja schon, wenn man so zentralistische Organisationen hat, ich weiß nicht, wie viel Kontrolle der ständige Ausschuss des KBW auf Schülergruppen irgendwo außerhalb, jetzt keine Ahnung, 20 Minuten nördlich von Hamburg hatte.
Vielleicht, was die Beziehung zu den sozialen Bewegungen betrifft, das führt uns ja auch schon so ein bisschen zu dann dem Ende der K-Gruppen. Neue soziale Bewegungen gehen auch über in sowas wie Alternative Liste, wird später zu den Grünen. Und wenn man sich dann die Grünen wiederum anguckt, kann man ja sehen, dass da doch etliche Leute sind, die eine Karriere gemacht haben, in deren Biografien eben auch eine Mitgliedschaft in einer K-Gruppe auftaucht. Das heißt, manchen Leuten hat es offensichtlich der Karriere nicht geschadet, irgendwie durch die Schule der K-Gruppen gegangen zu sein. Das ist erstmal bemerkenswert und trotzdem ist sozusagen am Ende doch eine Bedeutungslosigkeit, wie ich das wahrnehmen würde, der K-Gruppen auch vielleicht ab Ende der 80er, spätestens dann in den 90er Jahren. Da wäre so die Frage, erstmal, wie du das vielleicht auch zeitlich verorten würdest, diesen Verlauf, und dann, woran sind sie letztendlich gescheitert?
Ich finde es schwierig, vom Scheitern zu sprechen. Natürlich sind die K-Gruppen ihren Zielen nicht nahe gekommen. Aber ich denke, dass also gerade schon mit dem toten Maos nimmt der Mitgliederzulauf der K-Gruppen schon sehr ab. Dann gibt es viel Streit um 78, als es das Ausfallen zwischen Albanien und China gibt. Das heißt, da gibt es dann nochmal Zersplitterung. Aber dann ist es eben nicht nur Mao, sondern auch dieses antikoloniale Moment, das quasi den K-Gruppen in den 70er Jahren eine Bedeutung zugeschrieben hat, die sie von der sogenannten westdeutschen Arbeiterklasse so gar nicht, überhaupt nicht bekommen hat. Dieses antikoloniale Moment ist eben auch vorbei, Ende der 70er Jahre, wenn eben man nicht mehr für den Unabhängigkeitskrieg in Südrhodesien oder Simbabwe mobilisiert, sondern eben Mugabe beim Staatsbesuch 81 oder 82 dann nochmal zu Besuch kommt beim KBW oder nochmal ein paar KBW-Leute ins Hotel einlädt. Da ist natürlich dieser revolutionäre Moment verloren gegangen. Und das kann man auch in anderen maoistischen Bewegungen im Westen durchaus sehen. Das ist in den 70ern eben eine starke Hinkehr zum Maoismus gibt, und das hört dann eben Ende der 70er auf. Und da ist es dann auch, dass die KPD, die aus der KPDRO entstanden ist vorbei. Der KDW ist Anfang der 80er Jahre schon überwiegend bedeutungslos. So weit, dass es 79, als es noch Verbotsdebatten gibt in Staatsparlamenten und so weiter, ist dann plötzlich auf der Bundesebene den Hinweis gibt, man müsste sich gar nicht mehr um die K-Gruppen sorgen. Deren Einfluss unter den Studenten ist verschwunden und müsste nur noch 2 Jahre warten.
Du hast dich mit der linken Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland ja aus historischer Perspektive auseinandergesetzt. Das vielleicht so ein bisschen als abschließende Frage, wenn wir heute zurückblicken auf die Geschichte der K-Gruppen. Wo ist denn das, wo du sagen würdest, das ist interessant, sich das heute noch anzugucken, und vielleicht kann man was daraus lernen oder so. Also was ist der Punkt, der dich vielleicht auch dazu antreibt, dich dann immer noch mit diesem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen?
Das finde ich gut, dass du das fragst, weil ich jetzt auch selbst gar nicht diesen Bogen geschafft habe quasi in dem Gespräch. Ich denke, das, was für mich an den K-Gruppen noch interessant ist, ist die Art und Weise, wie die Erzählung im Nachhinein dieses transnationale Moment des Maoismus in Westdeutschland quasi dadurch verblendet, dass die K-Gruppen-Geschichte quasi als eine deutsche autoritäre Geschichte erzählt wird. Das heißt, was augenscheinliche Selbstkritik ehemaliger Teilnehmer ist, letztendlich blendet darüber hinweg, dass eben der Maoismus in den 70er Jahren auch in Westdeutschland keine deutsche Geschichte ist, sondern bis Mitte der 70er stark von iranischen Studenten auch getragen wird, die aber eben 79, wenn Austauschprogramme und so weiter wegen der Revolution im Iran quasi abgebrochen werden, verschwinden die Träger dieser Bewegung. Und das heißt, dass diese Geschichte jetzt eben von ehemaligen Kargrüttlern erzählt wird. Und die Selbstkritik ist natürlich auch nachvollziehbar und lobenswert. Und auf der anderen Seite ist es eine Geschichte, die quasi nur auf deutsche Maoisten begrenzt ist.